Folge 56 von HSV, meine Frau! Herzlich willkommen, moin Kai.
Moin.
Gatto ist mit dabei.
Moin moin.
Ich bin Stübi, Bones leider heute nicht dabei, der renoviert nach wie vor. Hat uns heute ein schockierendes Bild von seiner Küche geschickt. Und ja, da ist wirklich das ist absolut verständlich, dass er heute nicht hier aufläuft, sondern da nochmal.
Das kann man nicht mehr Küche nennen.
Ja. Das kann man nicht mehr Küche nennen.
Wir hoffen, es ist die Küche und nicht irgendwie sein
also
Schlafzimmer oder so.
Früher gab es irgendwie mal eine, Gatte, du kennst dich doch aus mit Trash-TV. Es gab doch mal so eine Sendung, wo immer renoviert wurde.
Das gibt's immer noch.
Wie heißt die?
Weiß ich nicht, aber da kommt doch immer der Trupp und da sind doch Häuser, die sind kurz vorm Einstürzen.
Die müssen dahin. Ihr müsst zu Bones und ihm helfen. Das ist wirklich.
Seit einem halben Jahr ist das schon irgendwie immer.
Zurück zum HSV, da gab es heute, heute ist Dienstag, wir zeichnen einen Tag später als normal quasi auf. Heute gab es eine Pressemitteilung des HSV und das hat sich ja schon länger angekündigt. Der HSV und Bernhard Peters haben, Zitat der Pressemitteilung, im gegenseitigen Einvernehmen das Arbeitsverhältnis beendet. Seit August 2014 hatte Peters beim HSV die Position des Direktors Sport ausgefüllt. Nun folgte nach 4 Jahren die, nochmal das Wort, einvernehmliche Trennung. Aber jetzt merkt man schon, jetzt kommt nämlich ein Statement von Peters, jetzt merkt man schon, finde ich, sowohl eine Tendenz von Peters als auch von der Presseabteilung des HSV, dass sie dieses Zitat überhaupt reinnehmen. Er sagt nämlich, es ist schade, ich bedauere die Trennung, weil ich sehr gern für den HSV gearbeitet habe. Ich bin stolz darauf, beim HSV Talente, Spielideen, Trainer und den HSV Campus mitentwickelt zu haben. Mein besonderer Dank gilt allen Mitarbeitern und gut, dann wird's floskelmäßig, aber abschließend bedankt sich natürlich dann auch nochmal der HSV für seine geleistete Arbeit und wünscht für die Zukunft alles Gute. Aber in dieser Pressemitteilung steckt, finde ich, eine ganze Menge. Und es ist nicht so eine typische, wir trennen uns einvernehmlich Mitteilung, sondern ja, da ist eine Menge Zündstoff drin.
Ja, haben wir in den letzten Folgen dann, finde ich, treffend analysiert, dass Bernhard, der ja auch vor kurzem hier war, unbedingt da in den Vorstand wollte, was auch zu Recht, wie ich finde, wenn man da gute Jugendarbeit leistet, die Mannschaften, wir haben ausführlich über sie berichtet, waren sehr erfolgreich, die U21 speziell, er hat da ein System entwickelt, auch viel Unterstützung bekommen, gerade in Hamburg war das ja ein Riesenprojekt und dass er dann auch mal Ansprüche hat, nachdem er da einen Trainer sogar mehrmals in den Profikader empfohlen hat.
Zinnbauer Titz.
Ja.
Und bei der Geschichte ist, glaube ich, super wichtig, dass man so bei den Fakten bleibt. Ne? Also er hat ja auch nicht explizit Ansprüche erhoben, einen bestimmten Posten bekleiden zu wollen, sondern es ging ja in diesem Interview so mehr um, er will Verantwortung übernehmen, was ja natürlich nichts anderes heißt, aber es war jetzt auch nicht dreist oder war das so ein legitimer Anspruch eines Arbeitnehmers, sich weiterzuentwickeln, findest du?
Ja, also legitimer Anspruch natürlich, weil war die nächsthöchste Ebene oder höhere Ebene, auf die er aufsteigen konnte. Aber ich weiß auch nicht, ob er sich damit jetzt einen Gefallen getan hat. Man kann jetzt am Ende des Tages sagen, nein, hat er nicht. Ob es nur daran lag, weiß ich nicht, aber ich hätte ihn auch gerne einfach nur im Jugendbereich gesehen, da wo er jetzt ist, hat er super Arbeit gemacht, da soll er bleiben. Er ist jetzt auch kein Kommunikationsgenie, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also im Vorstand musst du ja auch schon echt so, stehst du schon sehr in der Öffentlichkeit.
Networken.
Richtig, und ich weiß nicht, ob das so seine Stärke ist. Er denkt ja sehr strategisch und hat, ich glaube, von 100 Gedanken sind 99 wirklich die richtigen, wo ich alles so unterschreiben würde, seine Thesen. Aber vielleicht auch eher so im Hintergrund. Und da war im Jugendzentrum perfekt aufgehoben und vielleicht jetzt im Nachhinein, dass er vorpreschen musste auf dem HSV-Sportvorstand-Posten, obwohl er die Arbeit wahrscheinlich sehr gut gemacht hätte, ist es wahrscheinlich jetzt der im Nachhinein der falsche Weg gewesen.
Wobei natürlich Arbeit mit so einer Rohmasse, sage ich jetzt mal, wenn man sich das so mal bildlich vor Augen führt, was anderes ist als mit fertigen Holzfiguren. Weißt du, was ich meine?
Nee.
Ja, okay. Ja, also du, wenn du jetzt quasi Vorstand Sport geworden wärst oder Sportdirektor, jetzt die Position von Ralf Becker, dann arbeitest du ja mit fertigen Profis, bist mit den Spielerberatern schon in Verhandlungen und so weiter und so fort. Und dann ist ja genau das, was du gesagt hast. Dann musst du halt kommunikativ ganz andere Skills haben, als wenn du natürlich mit Jugendspielern arbeitest, das meine ich mit Rohmasse, die du komplett formen kannst. Genauso wie Jugendtrainer, die auch einfach dann immer machen, was du sagst, weil sie natürlich auch auf dich in gewisser Weise angewiesen sind. Das meine ich. Das liegt ihm, glaube ich, mehr, wenn er den Leuten aufoktroyieren kann, mach das so, 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 so. Und ich glaube, er ist kein Typ der Kompromisse.
Ja, also er hat schon seinen Weg und geht ihn auch klar durch oder zieht ihn klar durch und das merkt man, glaube ich, auch an jedem Schritt so oder an jeder Aussage ihn an. Er versucht es zwar vielleicht so ein bisschen zu vertuschen, aber wenn man ihn kennt, dann weiß man ganz genau, er möchte ja nicht das und das. Aber eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, möchte ich ihm noch sozusagen zugutehalten. Sein Argument war ja damals auch, dass man im Vorstand jemanden haben muss, der das HSV-System, also sozusagen dieses HSV-Gen in sich trägt und das auch etabliert auf alle unteren Ebenen.
Das neue
genau, HSV-Gen. Genau, sozusagen.
Er hatte
alle Strukturen geschaffen und dass einer von oben sicherstellt, dass diese Strukturen auch im Verein bleiben. Weil oftmals ist ja so, die Sportchefs kommen und gehen und mit jedem neuen Sportchef, der alle 2 Jahre kommt, kommt eine komplett neue Struktur und ein komplett neuer Ansatz und so entwickelt man sich nicht weiter. Und jetzt hatten wir endlich einmal geschafft, so dieses nachhaltige, langfristige, diese nachhaltige, langfristige Struktur aufzusetzen. Und das war sein Argument, wenn ich dann im Vorstand bin, dann kann ich das wirklich im ganzen Verein aufsetzen und der dann für den Profifußball geholt wird, der Sport, nicht Vorstand, der Sportbevollmächtigte, sage ich jetzt mal, für den Profifußball, der hat dann auch nach den Strukturen zu tanzen, was ja auch Sinn macht, letztendlich, um nachhaltig zu arbeiten.
Da muss man jetzt auch nochmal mit 2 Argumenten anknüpfen. Erstens ist es so, dass Bernhard Peters ja auch jetzt nicht irgendwie eine feste Ikone vom Thron stoßen wollte und seine Position einnehmen wollte, sondern dass da war ja auch ein vakanter Posten, genau. Und das ist ja dann auch ganz normal, dass man sich weiterentwickeln möchte, denn ich glaube, gerade auch wenn er kein Spieler ist, er ist trotzdem ein sehr ehrgeiziger, sportlicher Coach, der da gerne auch sich weiterentwickeln möchte und weiß ganz genau, dass wenn er da jetzt ewig auf der Position verharrt, er war da eigentlich fertig, dass er dann auch mal einen Step nach vorne gehen möchte. Das muss man auch verstehen. Wäre auch schlimm, wenn er diesen Ehrgeiz nicht gehabt hätte. Hat sich jetzt leider verpokert, denn ich kann euch sagen, es war folgendermaßen die Trennung zwischen Bernhard Peters.
Jetzt genau hinhören, falls ihr gerade uns nur nebenbei hört. Achtung, jetzt genau hinhören. Es kommt ein Insider
exklusiv vom Golfplatz sogar.
wo sonst?
Die Trennung war ja schon länger beschlossen. Und zwar lief das so ab, dass Bernd Hoffmann diese Geschichte wieder im Alleingang, ein absoluter Klassiker von ihm, vor 1-2 Monaten oder 6 Wochen, ich kann es jetzt nicht genau sagen, beschlossen hatte. Ich weiß nicht, ob er es ihm persönlich mitgeteilt hat oder schriftlich, auf jeden Fall.
Was beschlossen? Ich muss jetzt dazwischen fragen, die Trennung oder die Tatsache,
es stand fest,
dass er nicht den Job von Becker kriegt?
Das ist das Gleiche. Also als er gesagt hat, du kriegst den Job von Becker nicht und sich klar für Becker entschieden hat, hat Bernhard Peters ja auch sein Gesicht verloren und damit war das Vertrauensverhältnis gebrochen. Das hat Bernd Hoffmann alleine durchgezogen, ohne irgendwelche Gremien mit einzubeziehen. Deswegen hat das jetzt noch 1-2 Monate gedauert, bis dann auch wirklich das durch die Abteilung juristisch und so weiter abgeklungen, bis man sich da geeinigt hat und jetzt ist das durch. Genauso übrigens muss man sagen, war das ja auch kurz davor mit Titz abzulaufen. Wie wir alle wissen, ist Hoffmann der Boss und er schafft es sich und ist ja auch verständlich, dass er mit Peters jetzt keinen alten Vertrauten hat und da Leute instruiert um sich herum, um wirklich der Alleinherrscher zu sein, die wirklich nur ihm folgen, die er installiert hat, mit denen er auch die Abkommen so treffen kann, wie er das möchte. Und Titz hat sich jetzt nochmal gerettet, auch zu Recht, wie wir ja finden. Wir haben da lange drüber diskutiert. Aber man merkt schon, dass der gute alte Bernd Hoffmann da jetzt auch on top noch Kühne auch wegstoßen wollte in der Länderspielpause. Also,
was ja jetzt geschehen ist, ne? Es gab, glaube ich, eine Satzung oder es wurde zumindest in irgendeiner Form offiziell gemacht, dass ab sofort kein Geld mehr von Kühne geliehen werden soll.
Genau. Es ist sehr einspruchig, was ich gut finde, weil es schnelle Entscheidungen fördert und die brauchst du heutzutage im Fußballgeschäft. Aber es ist immer was los beim HSV, ne? Also man kann sich nicht beschweren, es wird gemacht und getan hinter den Kulissen.
Wie findest du das? Wir haben ja schon öfter mal gesagt, es wäre eigentlich ganz gut, wenn mal ein handlungsfähiger Mensch beim HSV da ist, wie man das zum Beispiel jetzt auch, ich sag mal, in Wolfsburg sieht, wo Schmadtke zum Beispiel so ein bisschen das Ruder in die Hand nimmt.
Stübe, lass uns nur noch abschließend sagen, weil wir jetzt so oft über Bernhard Peters gesprochen haben und ihn ja auch, er war ja auch so nett und ist hier extra hergekommen und so. Ja. Lass uns abschließend sagen, man muss sich um ihn, glaube ich, keine Sorgen machen, dass er woanders noch einen
das
Job
kommt
finden
gleich,
wird,
das, oder? Das, wir werden abschließend ihm nochmal verbal auf die Schulter klopfen, auf jeden Fall. Ja, ja. Nee, aber mich würde nur interessieren, ist Hoffmann quasi der Richtige? Also wir haben ja gesagt, ja, es wäre schon sinnvoll, jemanden, so eine Art Kapitän an Bord zu haben, der Entscheidungen treffen kann, dass man auch handlungsfähig ist. Aber ist er derjenige, den man da haben will an der
Das ist eine sehr, 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 sehr spannende Frage. Ich glaube, er ist gut, aber selten sehr gut. Also zum Beispiel jetzt mit Peter sehe ich das komplett anders. Da muss er es hinbekommen, dass ein brillanter Nachwuchsmanager oder Stratege, so wie Peters, dass der an Bord bleibt. Und das gerade ich zu 100% Hoffmann an, dass der sich nicht versteht mit Peters und sich quasi aufreibt Und selbst wenn Peters nach der Macht irgendwie streben wollte, dann musste ihm sagen, nee, sorry, Beckers ist besser oder keine Ahnung, mit dem kann ich jetzt, du gehst wieder dahin. Und dann versucht man als guter Chef die Wogen zu glätten. Er bleibt dort, wo er ist. Und jetzt, wen holen wir denn jetzt? Wahrscheinlich holen wir jetzt jemanden, der deutlich schlechter ist als Peters. Und das ist einfach so, einfach eine Schwächung des HSV. Und da muss ein guter Chef...
Muss es schaffen, Peters neu zu motivieren,
genau,
für den Job in der Form.
Und deswegen ist er Kapitän hinterher, brauchen wir, aber das hat er schlecht gemacht. Finde ich.
Wie siehst du es? Ist Hoffmann der Richtige, wenn du dir jetzt eine Person schnitzen könntest oder eine auswählen könntest, wer den HSV quasi führen soll, auch hinter den Kulissen? Wäre es für dich Hoffmann, Kai?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, da wir nicht bei Wünsch dir was sind, muss man gucken, was so im Rahmen der Möglichkeiten ist. Und da ist Hoffmann für mich aktuell moralisch absolut nicht fair und sicherlich auch berechtigt, auch dass man ihn kritisiert. Ich kann Jonas auch verstehen, aber ich glaube einfach, dass im Fußballbusiness du unbedingt jetzt beim HSV jemanden brauchst, der alleine schnell Entscheidungen treffen kann und ein Team hinter sich hat, welches dann auch wirklich nach seiner Pfeife tanzt. Das scheint mir im Moment erfolgsversprechender als eine Truppe, die viele kluge Köpfe hat, aber keine Linie verfolgt wird. Das ist so ein bisschen die Philosophie, lieber einen Plan wirklich streng verfolgen, der vielleicht nicht der beste ist, als den besten Plan haben und den nur halbherzig verfolgen.
Trotzdem bedeutet ja so Führung auch, dass man in der Lage ist, so einen Konflikt zu lösen, ohne dass jemand gehen muss.
Ja, man muss sagen, er ist vielleicht an Uli Hoeneß, von dem ich relativ viel halte, hätte es wahrscheinlich geschafft, es besser zu lösen.
Der alte Uli Hoeneß,
ja. Oder ein anderes gutes Manager-Trio, wie es, was sich in Dortmund ist oder sowas, die zusammenarbeiten, die hätten das geschafft und da ist er, an das Level kommt Hoffmann einfach nicht ran. Er zieht sein Ding durch, aber es ist eine sehr eigensinnige Linie und kann man besser lösen.
Ja, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Und jetzt machen wir es nochmal abschließend, haben wir es ja quasi versprochen, nochmal Ehre, wem Ehre gebührt. Bernhard Peters, seit 2014 hat er Youngster wie Fiete Arp, Joscha Wagnermann, von dem man, glaube ich, auch noch richtig viel hören wird. Das ist vom Gefühl auch einer, der irgendwann in Dortmund spielt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht mal so ein Schmelzer oder Piszczek-Ersatz. Ito haben unter seiner Regentschaft den Sprung zu den Profis geschafft. Er hat Titz und Zinnbauer nach oben zu den Profis gebracht, hat er ja selbst auch ausgebildet. Und ja, dann jetzt am Ende muss man sagen, neben Becker nicht mehr haltbar in der Konstellation. Becker kann man da keinen Vorwurf machen. Wäre ich Becker, hätte ich auch keinen Bock auf jemanden, der meinen Job will und neben mir arbeitet.
Wo ist Katja Kraus? Die hat damals immer die Wogen geglättet, aber die ist ja
halt klar, also ich sag mal so, wenn Becker ein Teamplayer wäre, hätte man es auch machen können, aber da guckt jeder nach sich selber und hat wahrscheinlich keinen Bock dann irgendwie, dass irgendwie Peters permanent an seinem Stuhl sägt oder so.
Wir wissen auch gar nicht, ob das so nachteilig für Bernhard Peters ist. Vielleicht sagt er sich ja auch, ey, endlich, neue Herausforderung, wird total glücklich. Ich glaube, dass zum Beispiel Leipzig, vielleicht sogar Bayern, ich spekuliere jetzt mal auf Leipzig, dass sie da Interesse haben werden, vielleicht eine Rückkehr zu Hoffenheim.
Leipzig ist nicht zufrieden mit der eigenen Jugend.
Ja.
Überhaupt nicht, weil die jetzt auch sogar vom HSV auf den Sack kriegen. Das ist ja die Ironie an der Geschichte. Und es könnte natürlich sein, dass sie dann denjenigen, der den HSV von der Nullnummer in der Jugend zum Leipzig-Besieger gemacht hat, dann tatsächlich auch zu RB holen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also Peters sicherlich Top 3 der Nachwuchsstrategen. Gutes Wort von
beim
dir.
Beim DFB suchen sie auch frische Leute, ne?
Ja, das ist doch, da habe ich echt die Wut jetzt. Das ist doch ein Schlag ins Gesicht. Es ist offensichtlich für alle, selbst für uns Dumme im Podcast, dass der da Top 3 Deutschland, wahrscheinlich europaweit, keine Ahnung,
ist. Wir lassen den einfach gehen.
Und wir lassen im Einvernehmen hier kommen, wahrscheinlich nächste Woche Pressemeldung, irgendwie Peters zu Bayern oder wahrscheinlich auch zu Bremen oder so, auf einmal Bremen, neue jetzt Champions League, keine Ahnung was. Das ist doch, da fasse ich mir an den Kopf, das ist so wie, als wenn du einen Ronaldinho mit 19 Jahren gehen lässt, nee, hier, komm, weißt du, charakterlich, Charaktertest nicht bestanden, geht dann zu Barcelona, wird dann ein Megatyp.
Also Bremen ist auch wirklich übrigens auf dem Weg nach Europa, da müssen wir irgendwas auch noch gegen tun.
Ja.
Ne?
Man muss das aber fairerweise sagen, dass wir auch, ja, wie alle wissen, sehr nahe der Hockeyszene sind und dementsprechend ja vielleicht auch ein bisschen mehr pro Bernhard Peters sind, ihn vielleicht durch eine leichte rosa Brille sehen. Jetzt im Hintergrund hat man ja auch erfahren, dass Markus Weise, ebenfalls ehemaliger Hockey-Bundestrainer beim DFB angestellt, ja auch da wurde ja angestellt, um da ein Konzept zu entwickeln, wurde ja ebenfalls gekündigt und da waren sie nicht mehr zufrieden mit ihm. Also,
sag mal, welche Funktion hatte Weise beim DFB?
Auch die Konzeptionalisierung, glaube ich, der Jugendarbeit. Und ich sag mal so, es steht nicht gut und das sagen ja auch viele in der Fußballszene, Hockey-Leute haben dort nichts zu suchen und das war jetzt ein klarer Rückschritt, dass da die zwei Leute, die aus der Hockey-Szene kamen, auch wieder entlassen wurden. Viele werden auch sagen, das ist richtig so, ne? Muss man auch fairerweise erwähnen einfach.
Da geht es nur nach Leistung, also ja, Hockey hin und her, aber ich meine, Peters hat einfach gute Arbeit geleistet und dann hat er einen Platz verdient. So. Und ich weiß nicht, ob er jetzt vielleicht irgendwann zu alt ist und mal Bock hat, irgendwie in den Osten zu gehen oder
58
so.
58 Jahre alt, also alles gut. Der hat noch ein paar frische Jahre vor sich. Man sieht ihn tatsächlich auch häufiger in HSV-Jacke übrigens.
Ah, ist geil.
Unten am Rewe Stanislavski und Lars rumspazieren. Im Auto durch die Gegend fahren.
Ich glaube, in der Blumenstraße wohnt er. Können aber ein paar Fans vorbeifahren, Hallo sagen.
Und 50.000, übrigens 50.000 monatlich Abfindung. Ist auch ein solides Sabbatical, was er sich jetzt vielleicht nehmen kann.
Ja. Aber unfassbar, Merkel überlebt sie alle, ne? Also Löw überlebt sie jetzt wahrscheinlich auch noch. Also wie ist denn? Reden wir auch noch über die Nazio heute oder gar nicht? Ne? Passt irgendwie nicht, oder?
Wie ihr wollt. Das Problem ist, bei Nazio vergeht mir so der Bock richtig auf Fußball. Zum Beispiel heute Abend Frankreich-Deutschland. Berührt mich gar nicht. Da gucke ich 100%ig lieber aber Höhle der Löwen.
Ich weiß, was euch berührt und was richtig geil ist, weil der HSV ist wieder Spitze, Tabellenführer. Und zwar nicht nur in Deutschland, europaweit. Fans machen den HSV zur Europas Nummer 1. Es gibt keinen Verein in der zweiten Liga, der mehr Fans im Stadion hatte als der HSV bisher. Also geil. Weltklasse.
Und dazu immer bei jedem Artikel, der zu dieser Meldung erschienen ist, das Verzweifelfeld-Schild vom Derby. Ja. Wie viel im Schnitt?
Also mehr als reinpassend ins Stadion auf jeden Fall.
Ah, wer bei uns jetzt bloß hier, ne?
Irgendwas so um
bestimmt
die 50.000.
Bestimmt auch höchster Bierverbrauch und so, also da ackern alle gut.
St. Pauli ist da auch in den Top 5, das ist echt erstaunlich. Und dann Leeds United und solche Ehrenclubs.
Aber wer hat auch eine Truppe, muss man auch mal fairerweise sagen, wo der Torwart ligaweit die meisten Ballkontakte hatte bisher. Also auch Weltklasse. Also es ist immer was los. Wirklich.
Super Stichwort. Da wiederum hat jetzt Oliver Kahn sich zum zweiten Mal geäußert zu Julian Pollersbeck.
Zu Recht.
Er hat ja schon bei der WM gesagt, ja, ich bin begeistert, wie zum Beispiel Julian Pollersbeck und der HSV das machen. Er wünscht sich mutigeres Torwartspiel. Und jetzt hat er wieder, ich glaube in der Sportbild, so ein bisschen die deutsche Torwartszene auseinandergenommen und hat gesagt, nach Manuel Neuer und Marc-André Ter Stegen kommt eigentlich jetzt gerade gar nichts. Also so diese ganz große Welle der Top-Torhüter ist abgeebbt. Bestimmt auch bedingt dadurch, dass alle so ein bisschen an Neuer abgeprallt sind, die mal irgendwann so im Kommen waren. So, und jetzt die neue Welle, sagt er, wird eigentlich ganz klar angeführt von Pollersbeck. Und da schränkt er dann ein. Aber der spielt halt auf Zweitliganiveau mit dem HSV. Aber er sieht ihn so vom Potenzial eigentlich als kommenden Nationaltorwart.
Zu Recht.
Ich auch.
Also, was macht ihn denn zum Nationaltorwart? Also man muss ja sagen, er hält manchmal schon echt spektakuläre Bälle, aber glaubt ihr, das ist für andere Torwerte unmöglich, diese Art Torwartspiel auch durchzuziehen? Ist das technisch so anspruchsvoll für die?
Ich glaube, du musst eine Grundbegabung haben und dann ist letztendlich Mut und viel Training und vor allen Dingen auch halt nervlich stark. Ne? Also du darfst ja nicht in die Hosen scheißen, wenn der Gegner dann angelaufen kommt. Du hast halt nicht nur eine Situation, wo du den Ball nach vorne dreschen musst, sondern halt so 5, 6, die mal ein bisschen knapper sind. Und musst du echt mit dicken Eiern auftreten, mit einem gesunden Selbstbewusstsein.
Warum hat er nach dem 0-5 ja nun auch im Zweifel keine dicken Eier?
Ja, absolut.
Nach dem verschuldeten 0-1 und dann fängt er sich aber und spielt trotzdem den Stiefel so runter, hat nochmal eine neue Bestmarke in Sachen Ballkontakten gesetzt. Also,
ist natürlich auch dankbar jetzt, ne? Ist cool. im Fokus, weil er halt diese Taktik jetzt spielt und ich meine, sonst hätte Kahn ihn wahrscheinlich gar nicht erwähnt irgendwie, wenn er jetzt nicht die meisten Ballkontakte hätte und so revolutionär gespielt hätte. Aber es ist immer so, wie es ist und dementsprechend völlig zu Recht hat auch die U21 gewonnen. Also
ist ja wichtig, das nochmal zu sagen. Ne? Also du meinst ja gerade die meisten Ballkontakte der zweiten Liga. Nein, nicht der Torwerte, sondern aller Spieler in der zweiten Liga. Mit einem Schnitt von, ich glaube, 80 oder so, woran man wiederum sieht, wie in der zweiten Liga gebolzt wird, dass das der Höchstwert ist. Ne? Dass du da eben nicht diese 140 Großkontakte hast, sondern da bist du mit 80 ganz, ganz, ganz weit vorne. Ja, dann kommen wir mal zum aktuellen Geschehen. Sonntag 13:30 gegen Bochum und dass Pollersbeck im Tor stehen wird, das ist auf jeden Fall sicher. Ansonsten haben sich einige empfohlen beim Geheimtest. 3-2 gewonnen gegen Aarhus, ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Unter anderem hat der Mann Jatta wieder getroffen.
Gatter. Also aus der Versenkung, ne? Gar nichts gehört und auf einmal, zack, ist er da. Und
nach einem 0-2 haben sie das Ding noch 3-2 gewonnen. Und Hunt hat auch noch getroffen. Und ja, Jatta tatsächlich mal wieder ein Türchen gemacht. Ich habe mir den Spielbericht so ein bisschen im Blog von, wie heißt er, Markus Scholz, glaube ich, durchgelesen, von Rautenperle und da so ein paar Infos noch draus gezogen. Ganz interessant eigentlich. Unter anderem gab es da so ein Frage-Antwort-Ding und da war auch eine Frage zu Jatta. Wurde gefragt, Mensch, wie sieht das aus mit Jatta? Wie präsentiert er sich im Training? Und der Scholz ist eben auch immer dabei und sagt, man merkt ihm an, dass er kaum noch Hoffnung auf einen Profi-Auftritt beim HSV hat. Er ist wie immer unberechenbar, aber das macht ihn auf der einen Seite gefährlich für den Gegner, aber eben auch für das eigene Spiel. Gerade Titz kann das, glaube ich, nicht machen.
Plus, du hast halt schon so einen in der Truppe mit Ito, der kann eine 1-plus spielen, kann auch eine 6-minus spielen und
ja. Ito auch ein Thema in diesem Frage-Antwort-Ding, da wird so gesagt, Mensch, die Flanken von Ito, das ist doch auch immer scheiße, er dribbelt sich ja häufig durch, er schafft ja viele 1-gegen-1 Situationen, kommt zur Grundlinie durch und die Flanken, das haben wir ja schon in der Erstligasaison bemängelt, er bringt es nicht zum Abschluss, wenn er eine andere Flankenqualität oder Passqualität oder ein anderes
peripheres Sehen hätte. Genau, er ist dann so in seinem Tunnel nach diesem Dribbling. Ja. Anstatt mal einmal durchzuatmen, ist dann auch so frei, die Gegner müssen ihre Beine noch in Knoten, da kann er ganz locker durchatmen und den Querpass spielen, aber flankt dann immer wild ins Niemandsland.
Also im Offensivdribbling sehe ich so im Profifußball wirklich keine drei Spieler, die besser sind, aber dann eben die Aktion danach, die ist bei ihm
aber mal
auch im Training schlecht.
Ein paar Jahre hat er noch, um das zu lernen, ne?
Ja, aber man macht ihn immer jünger, als er ist. Ja. Das ist immer der alte Fehler. Also bei 22.
Ja, genau. Oder mal einen Freischuss ziehen, ne?
Mbappé ist 19.
Ja.
Geht mehr. Ito. Come on. Reiß dich zusammen. Achtung, Wecker klingelt bei Indien. Alles gut. Ja, und jetzt kommt noch eine News, die ich unbedingt nochmal raushauen wollte. Ich meine, Innenverteidigung ist ja auch so ein bisschen die Schwachstelle jetzt gerade bei uns, aber hat sich stabilisiert mit Van Drongelen und Bates, der es immer besser macht im Rahmen seiner Möglichkeiten. Oder Bates ist irgendwie so ein sympathischer Typ, den habe ich gerne.
Nice Typ und ist auch mit dem Ball, jetzt wird er tatsächlich, was ich mir am Anfang gar nicht zugetraut hätte, da marschiert immer nach vorne, macht einen Steilpass und die kommen sogar an.
Ja.
Sagen, spielt über seine Möglichkeiten.
Was er häufig macht, habe ich jetzt auch in so einer Spielverlagerung-Analyse gesehen, was er jetzt häufiger macht vielmehr, er dribbelt an und verkürzt damit einfach den Passweg und minimiert dadurch das Risiko, dass er ihm so ein bisschen 1-2 Meter abrutscht. Also dribbelt an, geht ein bisschen auf den Gegner zu und traut sich einfach mehr, dadurch auch mehr gelungene Aktionen bei Bates. Deswegen hat er klar die Nase vor Lacroix. Aber trotzdem wäre das Ganze natürlich noch ein bisschen schmeichelhafter mit einem Gideon Jung, der
absolut
im Aufbautraining ist, schon Läufe absolviert und die Verantwortlichen erhoffen eine Rückkehr ins Mannschaftstraining für den November schon. Das wäre geil.
Krass, mega schnell, ne?
Ja.
Oder?
Ja, was meinst du, braucht man dann so 2 Wochen noch, bis man dann für den Spieltag fit ist? Oder?
Im November, Mannschaftstraining kann natürlich auch bedeuten, am 20. trainierst du das erste Mal mit und spielst dann im Dezember. Sie halten das natürlich extra so vage, aber wenn er jetzt schon Läufe macht, ja, kann man vielleicht hoffen, dass er Ende November mal wieder eingreifen kann. Aber
kannst du ihn zumindest mal auf der 6 irgendwie testen, also direkt IV, weiß ich nicht, aber...
Na gut, auf der 6 ist er viel...
Arbeitsintensiver.
Nee, ich meine, wenn du als Innenverteidiger mal so einen Fehler machst, dann klingelt es halt direkt, ne? Und wenn du auf der 6 mal, dann hast du halt noch irgendwie so 4 Leute, 2 oder 2, 3 hinter dir. Aber
Jung, also auf die Schnelligkeit von Bates würde ich mich nicht verlassen wollen.
Da ist mega schnell.
Ist es so?
Ja, das ist schnell, das ist echt schnell.
Na, krass, das wusste ich nicht. Ich dachte, er wirkt so behäbig.
Ja, er sieht gar nicht so schnell aus, aber er ist gut zu Fuß.
Wichtig ist, dass wir nach diesem Tiefschlag gegen Jahn Regensburg, da mussten wir ja alle wirklich 180 Minuten, 2 Spiele lang wirklich uns hinten wieder fangen. Und das haben wir getan, finde ich. Und im letzten Spiel gegen Darmstadt hat man dann auch wieder eine starke Defensive gesehen. Und solange die Mannschaft insgesamt wieder defensiv sicherer steht, auf der Doppel-6
zum Teil. Auch mit der Doppel-6, da auch überragend Mangala, muss man jetzt auch mal sagen.
Ja, das ist das Wichtigste, dass die da diese Sicherheit jetzt drin behalten. Ne?
Von daher Chapeau auch an Becker. Wir haben vorhin gesagt, Peters hätten wir gerne behalten, aber Becker hat auch viel richtig gemacht. Und dass er es geschafft hat, solche Leute wie Mangala zu leihen, ist unfassbar. Ist der mit Abstand beste Zweitligaspieler.
Und vor allen Dingen ist auch mal wichtig jetzt, dass sich echt so eine Achse einspielt, ne? Mit Pollersbeck hinten, Van Drongelen, Bates so zu 90% und dann halt in der Mitte mit Hunt und Holtby, die auch, wo die Formkurve deutlich nach oben zeigt, Hunt trifft, trifft und trifft.
Mangala.
Momentan und mit Mangala. Und da hast du schon mal die zentralen Spieler sind safe. Außen ist dann noch Santos safe. Und
Santos auch, der
ja, ja, aber
regelmäßig
der ist jetzt,
abliefert.
Ja, genau, aber der ist jetzt nicht so in der Mitte sozusagen. Aber
Wang kann sich besser einspielen jetzt, nachdem er gekommen ist. Hat er jetzt ein paar Trainings.
Von Wang kann jetzt auch mal ein bisschen mehr kommen, ne?
Ja.
War jetzt, genau,
die Qualität hat er, aber er hatte jetzt auch Zeit, sich da einzutrainieren mit der Truppe.
Also. Kleiner Side-Fact zu Wang, da wurde der Marktwert bei transfermarkt.de gerade von 10 auf 7,5 Millionen Euro korrigiert.
Naja gut, aber ja, wenn so er in der zweiten Liga kickt.
Ja, absolut.
7,5 Millionen in der zweiten Liga, Chapeau.
Ist immer noch sehr gut. Also der hat ja schon Potenzial, aber ich fand, der hat jetzt in letzter Zeit so häufig einfach auch Ballverluste gehabt. Ist so ins Dribbling gegangen, hat sich so ein bisschen nicht selbst überschätzt, will ich nicht sagen, aber er ist eigentlich nicht der Typ, der die Leute komplett frisch macht, sondern kommt über Schnelligkeit, wird geschickt und hat eine gute Ballbehandlung, guten Abschluss.
Guten
also,
Körper vor allem.
Ja, absolut.
Ich hoffe, Titz hat die Zeit einfach gut genutzt jetzt in der Länderspielpause, um da das System wirklich nochmal zu stabilisieren. Und wir haben ja immer bemängelt, dass es sich noch zu wenig Torchancen herausgespielt werden. Ich hoffe, er hat daran jetzt geackert, hat die richtige Aufstellung schon im Kopf und vorbereitet und hatte jetzt ja auch, was wir gesagt haben, genug Zeit, mal Spielzüge auch einzutrainieren, ne? Was wir gefordert haben. Und sicherlich wird man zu Hause sich es nicht schaffen, dem Gegner den Ball zu geben. Also man wird schon wieder viel Ballbesitz haben und der Gegner wird hinten drin stehen.
Bochum, das weiß eine man. Ganz starke Kontermannschaft. Das ist ein richtiger Härtetest. Wenn du das gewinnst, so kann man sagen, dann hast du dich richtig vorne festgesetzt, weil die Tabelle ja echt eng zusammen ist. Wenn du es verlierst, bist du so im oberen Niemandsland.
Eigentlich ist ja gerade the trend the friend, ja? Weil irgendwie du verlierst 5-0, dann spielst du zweimal unentschieden, kriegst kein Gegentor, läuft eigentlich alles nach Plan, erstmal hinten dicht. Jetzt gewinnst du 2-1 und jetzt kannst du ja auch eigentlich nur bergauf gehen. Ne? Also ich meine, das ist gegen Bochum. Ich glaube, Bochum.
Tabellarisch auch alles super bisher.
Ja, ist wunderbar.
Kleiner Wermutstropfen noch, ganz aktuell Fiete Arp verletzt. Kam ja von seiner Länderspielreise zurück mit neuem Haarschnitt und war schon heiß auf Kopfballtore, glaube ich. Aber leider am Außenband verletzt. Einsatz fraglich, aber das heißt übersetzt, glaube ich, dass er nicht wird spielen können. Lasauga hat sich auch nicht aufgedrängt und ich frage mich so, was ist mit Winzheimer? Der hat in der Vorbereitung geil gespielt, der trainiert wohl auch gut. Den mal so zu Hause in so einem Spiel bringen.
Völlig geil. Oder zumindest Lasauga die 60 Minuten und dann kommt Kollege Winzheimer und netzt erstmal.
Ich würde den gerne mal sehen einfach. Also man soll ja nicht, ich will jetzt auch nicht, dass irgendjemand aus Neugier den aufstellt, aber anscheinend liefert er ja ab, ist bemüht und gibt Gas und er soll ja richtig Talent haben, hat letzte Saison unfassbar geknipst und warum dem nicht mal die Chance geben, weil so den Wahnsinnsknipser hatten wir jetzt in den letzten Spielen nicht und das hat auch echt gefehlt.
Na gut, Lasauga war schon, wenn er eine Chance hatte, hat er geknipst. Aber,
aber am Anfang, aber jetzt 4 Spiele nicht.
Er hatte auch einfach keine Chance, weil er sich auch, also einmal keine rausgearbeitet hat und auch wurde er nicht bedient richtig, aber ja,
dann kann ich gerne anrufen für Tipps, denn falls ihr es noch nicht wissen solltet, ich habe ja getroffen in der Kreisklasse.
Ah,
ja.
Echt?
Ja.
Wie geil. Ist das Gefühl?
Schon, also es war gutes Spiel von uns. Wir haben gedrängt aufs 1-0 und dann kam so eine Ecke, was eigentlich eine Situation ist, wo ich immer so mit reingehen muss, weil der Trainer denkt, dass ich automatisch kopfballstark bin, weil ich relativ groß und breit bin, was aber nicht der Fall ist. Das ist ja auch eine Übungssache. Und deswegen lasse ich mich immer zurückfallen und laufe auf den zweiten Ball. Und da ist es tatsächlich mal passiert, ist er so durchgeflutscht. Und ich stand quasi zum Tor und der Ball hinter mir. Und dann habe ich so eine Gerd-Müller-Drehung instinktiv mit links gemacht. Und er ist aus irgendeinem Grund, den kann ich 100-mal machen, den Schuss, ist aus irgendeinem Grund oben links eingeschlagen. Das
Ding. Nice, kalt. Also, auch noch für die Zuschauer, ne?
Sniper.
Für die Zuschauer.
Ist ein Sniper.
Für die Zuschauer, ja. Und,
wie viele waren so da?
25, würde ich sagen.
Oh. Aber die außer Rand und Band, oder?
Ja, das ist klar. Das ist wenn ich mal treffe, alle 4 Jahre. Nee, da habe ich so gedacht, ist doch gar nicht so schwer.
Welche Torjubel hast du gemacht?
Nur die Faust. Ich hab gar nicht damit gerechnet.
Völlig perplex, ne?
Ja, genau. Von mir selbst völlig überrascht. Und danach noch ein Assist. Und dann habe ich auch gesagt, Trainer, Wechsel.
Bierwechsel, Abbruch.
Tatsächlich, direkt mit Bier in der Hand auf die Ersatzbank.
Sowas würde ich mal Aaron Hunt gönnen im nächsten Spiel gegen Bochum.
Inklusive des Bieres dann auch.
Ja, inklusive des Bieres. Würde ihm gut tun.
13:30 Sonntag. Mal gucken, wie es wird. Vielen Dank fürs Zuhören und nur der HSV.
Ciao. HSV!